Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wir haben zwei News. News Nummer eins. Der Surkamp Verlag ist in finanzieller Not und steht vor dem Verkauf eventuell. Gab letztens einen interessanten Artikel dazu in der Süddeutschen Zeitung. Und News Nummer zwei. Han Kang gewinnt den Literaturnobelpreis für ihr Gesamtwerk. Ist das nicht ein Träumchen?
Ja. Ich muss auf beides reagieren.
Okay, dann reagier erstmal auf den Surkamp Verlag. Möchtest du ein extra Reaction-Video bei YouTube hochladen oder geht's auch
gleich? Da ich dieses Genre verabscheue, nein. der Surkamp Verlag wird zum 1.11. übernommen, glaube ich. Das heißt, der eine Anteilseigner ist glaube ich, der Erbe einer Baumarktfirma. Also, ne? Der hatte davor 39% und der wird danach 100% haben. Also die ehemalige, also die Witwe von Siegfried Unselt samt Stiftung und noch eine Familie werden quasi ausgekauft und er übernimmt das Ganze. Mhm. Die haben auch die Villa von Siegfried Unselt verkauft und, naja, wie soll man sagen, es ist einfach, die letzten 3 Jahre liefen nicht. Die Jahre davor hat der Surkamp Verlag sehr viel Geld verdient. Sie stellen sich halt jetzt neu auf. Also das ist das, was da verlautbart wurde. Was da jetzt am Ende stimmt, wir wissen es eh erst nächstes Jahr, wie die Geschäftszahlen von diesem Jahr waren. Oder ich glaube sogar vom letzten Jahr. Die haben die Jahre davor auf jeden Fall miese gemacht, deutlich miese. Aber ja, ich sag mal, lieber Surkamp Verlag, einfach wegkommen davon, nur Germanistenliteratur zu vertreiben und dann sieht's gut aus. Na, weil Philipp und ich haben ja die Verlagsvorschau gemacht und haben festgestellt, da ist jetzt nicht viel, was uns reizt. Und ja, da muss ich einfach sagen, da haben andere Verlage mehr geschaffen in den letzten Jahren.
Definitiv. Ja, und das zweite, Han Kang gewinnt den Literaturnobelpreis für ihr Gesamtwerk. Wir haben ja von ihr Die Vegetarierin gelesen. Wer das nochmal sich anhören möchte, der kann gerne diese Folge nochmal sich zu Gemüte führen. Die findet ihr bei uns im Verlauf. Und eure Meinung dazu?
Also, ich möchte nur ergänzen, die genaue Begründung ist, dass sie ihn bekommen hat für, Zitat, ihre intensive poetische Prosa, die sich historischen Traumata stellt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt. Und das beschreibt Die Vegetarierin relativ gut, finde ich. Und es gibt tatsächlich das ein oder andere Buch von ihr, das mich durchaus noch interessiert, mit Griechischstunden. Da hatte ich nur mal reingelesen. Das war dieses Jahr erschienen. Zur Leipziger Buchmesse. Das
hast du dir auf der,
ich mir genau, auch gekauft. Hast du
dir auf der Messe geholt.
Ja. Habe ich auch noch nicht gelesen. Also das steht definitiv noch an und ich mag ihren Stil. Das habe ich ja schon bei der Vegetarierin klar gemacht, dass ich das wirklich sehr, sehr wertschätze. Dementsprechend freue ich mich unbändig über diesen Preis, den sie dort bekommen hat. Es wurde auch mal wieder Zeit. Das ist die erste Südkoreanerin meines Wissens, die den Preis bekommen hat. Und ich hätte mich auch sehr über Salman Rushdie gefreut oder natürlich, mein insgeheimer Favorit ist immer noch Michel Houellebecq, aber wahrscheinlich muss ich da noch 100 Jahre ein bisschen warten.
Ja. Alex, hast du nicht gesagt?
Zwei Sachen noch,
ja,
dazu.
Genau.
Jetzt mal meine Reaction auf Max Reaction. die Begründung, die Max jetzt vorgelesen hat, sagen wir mal ganz ehrlich, das ist doch eigentlich Quatsch. Das ist dieses hochgestochene intellektuelle Gesülze, was man irgendwie an den Tag führt. Man hätte auch einfach sagen können, die Dame hat einfach mal herausragende Bücher geschrieben. Zumindest kann man den Eindruck bekommen, wenn man sich die Kritiken zu ihrer Literatur anschaut und in der Hinsicht meiner Meinung nach vollkommen verdient. Ja, sie ist die erste Südkoreanerin und sie ist aber auch, bin mir jetzt nicht ganz sicher, erst die 17. oder 18. Frau.
18.
Die den 18. Ne? Also haben schon 17. 120 Frauen sind, seitdem es den Literaturnobelpreis gibt, bereits nominiert worden. 17 haben ihn erst gewonnen, also ist jetzt dann scheinbar die 18. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob sie schon mit in der 17er
Zählung. Du hattest die 18. waren. Heute auch geschrieben.
Das, die Überlegung kam dann erst später, ob sie vielleicht die 17. war. Aber ganz unabhängig davon, genau, sie ist dann eben die 18. Frau, die diesen Preis bekommen hat und gibt Max da recht. Damit kann ich gut und gerne leben. Und dazu hätte es diese schwulstige Begründung nicht gebraucht.
Alex, da muss ich dir aber widersprechen.
Oh.
Seitdem der Literaturnobelpreis vergeben wird,
ja,
bekommt jeder Preisträger diese Begründung. Und die Leistung liegt eigentlich eher darin zu sagen, okay, wir versuchen in 3 bis 4 Zeilen das Gesamtwerk irgendwie in eine Begründung zu passen, warum er oder sie jetzt diesen Preis bekommt. Und wenn, ich sag mal ganz ehrlich, alle Autoren, die diesen Preis bekommen haben, haben gute Bücher geschrieben. Für einige, viele sind sogar vergessen heute. Es gab, hat er früher, haben den ja sogar Historiker bekommen, zum Beispiel. Ja, also dementsprechend muss ich sagen, finde ich das schon nicht so schlecht, warum sie es so begründen. Und das Witzige ist, ich werde immer noch, wenn ich jetzt irgendjemand sage, der und der hat gewonnen, für welches Buch, also bis auf Thomas Mann fällt mir niemand ein, der den für ein einzelnes Buch bekommen hat. Also bei Günter Grass stand auch noch, war es relativ klar, dass es die Blechtrommel war, die den Ausschlag gegeben hat. Aber selbst da steht das nicht mehr so explizit drin, weil das für den jeweiligen Künstler auch immer, naja,
John,
irgendwo...
John Steinbeck, Früchte des Zorns.
Würde da ja, aber das ist ja auch schon 50 Jahre... Schon
lange her. Na?
Weil das den Künstler immer so ein bisschen negiert. Also Thomas Mann war sehr traurig darüber, weil er den Preis nach der Veröffentlichung vom Zauberberg für die Buddenbrooks von vor 25 Jahren, ich glaube, der hat den 25 gekriegt und 1901 in die Buddenbrooks rausgekommen, da hat er gesagt, ja, habe ich danach nichts mehr geschrieben oder was? So, na, da finde ich diese schwulstige Begründung besser, als zu sagen, naja, ich fand Vegetarier und Supi, mach weiter so, Pippi. So, das wäre komisch, weißt du, das ist, und das wäre bei der Akademie nicht so falsch, diese Formulierung, denn die hatten ja auch ihre Sexismus-Skandale, wenn ich das an dieser Stelle anmerken darf, falls sich jemand gewundert hat, warum meine Formulierung jetzt so
zugespitzt war.
Etwas.
Eine Sache bloß noch, du hast gesagt, Michel Houellebecq, da darfst du noch 100 Jahre warten, bis der den Nobelpreis bekommt. Ähnliches sagt man auch über John Irving, also erster in bester Gesellschaft.
Und das Beste ist, wenn du gestorben bist, kriegst du ihn ja nicht mehr. Dementsprechend
musst du dich ja so ranhalten.
Genau, ich muss jetzt anfangen zu schreiben, schnell.
Du sowieso, ja. Wusstet ihr, dass die Autoren und Autorinnen der Shortlist seit einigen Jahren einen mit ihrem Namen gravierten Füller zur Würdigung ihrer literarischen Verdienste erhalten?
Nein. Was ist es denn für ein Füller?
Das weiß ich nicht.
Das wäre aber jetzt sagen. Interessant gewesen, weil du weißt ja, ich bin ja jetzt ins Füller-Game eingestiegen. Ja,
um das Füller-Game, damit beschäftigen wir uns in der nächsten Sonderfolge. Heute soll es weniger um die Schreibgeräte gehen, sondern mehr um diejenigen, die dieses Schreibgerät erhalten. Und damit herzlich willkommen zu Folge 178 des Freund-die-Spitz-Literatur-Podcasts. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir natürlich wieder meine geliebten Alexander Röske und Max Bringmann. Grüße euch.
Wir grüßen.
Hallo.
Am 14. Oktober diesen Jahres wird in Frankfurt zum 20. Mal, wir haben heute viele Zahlen, merkt ihr schon, ne? Der Roman des Jahres gekürt. Das bedeutet, seit 2005 wurden 400 Titel nominiert und 20 Preisträgerinnen und Preisträger geehrt. Und diesen besonderen Anlass haben wir uns ausgewählt, dass wir dieses Jahr eine eigene Folge zur Verleihung des Deutschen Buchpreises aufnehmen. Hinzu kommt, dass der Riva Verlag passend zum Jubiläum ein Buch mit unnützem Wissen, ein Quiz mit über 140 Fragen und ein Adventskalender rund um den Buchpreis veröffentlicht. Und zwar nächste Woche am 15.10., also einen Tag nach Verleihung des Buchpreises. Und die anfangs genannte Frage stammt bereits aus jenem Buch. In der heutigen Folge werden wir also nicht nur viele Fragen rund um den diesjährigen Buchpreis beantworten, sondern auch immer wieder Fragen und unnützes Wissen aus diesen Riva-Veröffentlichungen einstreuen. Am Ende der Folge gibt es außerdem noch ein kleines Gewinnspiel. Dranbleiben lohnt sich also. War das deine Frage jetzt, Alex? Ja, habe ich nicht vergessen. Ihr könntet natürlich auch einfach vorspulen bis zum Ende und dann das Gewinnspiel mitmachen. Dann würdet ihr aber verpassen, warum ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen solltet und was daran so cool ist. Dementsprechend hört euch lieber die gesamte Folge an. So, zu Beginn aber erst mal eine Frage an euch. Seit wann verfolgt ihr die Verleihung des Buchpreises, beziehungsweise hat es überhaupt Einfluss auf euer Kauf- und Leseverhalten?
Oh, das kann ich dir sagen. Ich glaube, so seit rund 2 Monaten, als wir beschlossen haben, wir machen eine Folge über den Deutschen Buchpreis. Erste Frage und zweite Frage, nein.
2011.
Regelmäßig?
Ja. Ich kann das auch sehr gut begründen. 2011 hat ein Buch den Platz auf die Shortlist geschafft, das ich unfassbar schätze, das quasi auch mein, ja, ein Schritt in die Literatur, also in die Gegenwartsliteratur für mich war. Philipp?
Daniel Kehlmann, Vermessung der Welt?
Nee, das war 2005. Da war elf Jahre alt und da hat mich das noch nicht so interessiert.
2011? Ja. Jetzt schlage ich mal meine schlaue. Steht Short oder Longlist?
Shortlist müsste es gewesen sein.
Shortlist? Nee, sorry, keine Ahnung. Kann ich keins davon mit dir in Verbindung bringen.
Jan Brandt, Gegen die Welt. Und ich weiß nicht, ob wir dann nochmal die Minute haben, dass ich da kurz was zu sagen darf, aber dieses Buch hat mich ja an diese Form, an den Gegenwartsroman näher rangeführt und seitdem habe ich einen Blick drauf. Muss dazu sagen, 2011 war ich 16 bzw. 17. Das ist jetzt auch relativ früh, um sich mit sowas schon zu beschäftigen. Eigentlich grundsätzlich, finde ich zumindest.
Ja, war als erstes, also hast du sozusagen gesehen, dass das auf der Shortlist steht und es dann gelesen oder hast du es gelesen und danach gemerkt, es steht auf der Shortlist, damit müsste ich mich mal auseinandersetzen.
Ich hab's, ich glaube in der Zeit war eine Rezension und die Rezension war super und da wollte ich dieses Buch lesen, aber jetzt kommt was ich hatte halt keine Kohle so, und dann habe ich immer überlegt, wie komme ich jetzt an das Buch ran und wie mache ich das und dann irgendwie alles zusammengekramt um die, keine Ahnung, 25 Euro, die das waren. Und dann habe ich das Buch gekauft. Und das waren 700 Seiten oder so. Also war wirklich lang für ein Debütroman. Ich müsste jetzt gucken, wie viel es wirklich sind. Ja, und dann habe ich das gelesen. Und seitdem dachte ich, oh, jetzt kann ich ja sogar mitfiebern. Und habe mich geärgert, dass es dann das nicht geworden ist. Im Nachhinein, ich wusste auch nicht, wer Eugen Ruge ist. Und dass das sein Buch auch durchaus verdient hat. Na, aber gefreut hatte ich mich trotzdem darüber, dass Jan Brandt es dorthin geschafft hat.
Ja, bei mir ist es, ich habe das noch gar nicht so wirklich lange verfolgt. Erst eigentlich seitdem wir den Podcast machen, so ein bisschen mit halbem Auge, aber bisher hat nie wirklich die Verleihung eines Preises dahingehend mich dazu bewogen, ein Buch zu kaufen oder nicht zu kaufen. Es war immer trotzdem Mundpropaganda, die dann dazu geführt hat, wenn mal ein Titel dabei war, dass ich den auch gelesen habe. Da kommen wir aber später nochmal drauf, wenn wir uns damit beschäftigen, welche Titel wir aus den vergangenen 20 Jahren bereits gelesen haben oder mindestens noch lesen wollen in irgendeiner Form. Und jetzt zur ersten Quizfrage an euch. Buzzer bereithalten. Aus wie vielen Personen besteht die Jury für den Deutschen Buchpreis?
Nee. Ja. Darf ich?
Bitte.
Ja.
7.
Das ist korrekt. Also normalerweise gibt es A, B, C und D, also aus 3, 5, 6 oder 7. Ich dachte mir aber schon, dass ich das bei euch
und das nicht. Das hat man schon immer so gemacht.
Eine ungerade Anzahl ist wichtig, ne, um einfach so das Zünglein an der Waage zu haben. Und bei einem der ersten Treffen wählt diese Jury aus ihren Reihen eine Sprecherin oder einen Sprecher aus. Das ist noch die Besonderheit, die dann sozusagen im Namen aller spricht. Ähnlich, glaube ich, wie beim Schöffengericht, ne? Das ist da auch so, dass die Schöffen sich dann einen Sprecher haben und dann einer, ich bilde mir ein, Berichterin Barbara Salisch war das.
Nicht verwechseln mit der Jury in Amiland, die tatsächlich einen Speaker haben.
Stimmt, da ist das auch so. Aber damit können wir gleich thematisch einsteigen, also nicht mit der Jury in den USA, sondern mit der Jury diesen Jahres. Die Jury wechselt jährlich, wird jedes Jahr neu berufen.
Man darf auch nur einmal dran teilnehmen, ne? Bin ich mir gelesen zu haben. Also wer einmal in der Jury
saß, ja,
wird dort nie wieder Platz finden.
Wird dort nie wieder Platz finden, ja. Dieses Jahr besteht die Jury wieder aus 7 Personen. Wenn ich mich richtig, wenn ich das richtig gesehen habe, sind es 3 Männer und 4 Frauen. 4 Frauen, oder?
Ja, 4 Frauen, 3 Männer.
Wir fangen an mit Gerrit Bartels, ist studierter Humanmediziner und seit 2006 arbeitet er beim Berliner Tagesspiegel als Literaturredakteur. Seit 2021 ist er dort stellvertretender Kulturchef. Magda Birkmann, Nr. 2, seit 2018 Buchhändlerin in der Berliner Buchhandlung Ocelot. Gemeinsam mit Nicole Seifert gibt sie im Rowohlt Verlag die Reihe Ro-Ro-Ro-Entdeckung mit wiederentdeckten Autorinnen des 20. Jahrhunderts heraus. Nummer 3 ist Natascha Freundel, studierte Philosophie, Germanistik und Slawistik in Berlin und seit 2018 Redakteurin bei RBB Kultur und Host im Podcast Der zweite Gedanke. Nummer 4 ist Thorsten Hoffmann, seit 2018 Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Stuttgart und seit 2021 Präsident der Internationalen Rilke-Gesellschaft. Dann Marianne Lieder, studierte Philosophie, Komparatistik. Komparatistik ist vergleichende allgemeine Literaturwissenschaft und Romanistik in Bonn. Seit 2008 ist sie als Literaturkritikerin und Kulturjournalistin tätig. Und sie schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung Die Welt und Zeit Online. Nummer 6 ist Regina Moots, studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Germanistik und Soziologie in Frankfurt. Und 92 übernahm sie die seitdem mehrmals ausgezeichnete Büchergilde Gutenberg-Buchhandlung in München. Und last but not least, Klaus Nüchtern, studierte Germanistik, Anglistik in Wien, leitete 25 Jahre das Feuilleton des Falter, das ist eine Zeitung und eine Zeitschrift, veröffentlichte zahlreiche Bücher mit den Inhalten seiner Kolumne Nüchtern betrachtet und weitere Werke, und das fand ich besonders charmant, ist er Bummelstudent des Faches Geschichte. Das ist Bummelstudent übrigens, wenn ich weiß, was es ist, zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr lange, sehr, sehr lange studieren und kaum Fortschritte verzeichnen. Also quasi sitzt er einfach in vielen Vorlesungen drin, hört sich das an, weil er das spannend findet, legt aber kaum Prüfungen ab. Das ist ein Bummelstudent, das fand ich sehr charmant. Wie man sieht, sehr durchmischte Jury. Was mir nur aufgefallen ist, sind relativ viele in Berlin lebende oder arbeitende oder aus Berlin stammende Menschen dabei. Als ich das so abgetippt habe, dachte ich mir so, oh, ob das hier eine Berliner Bubble ist, die diesmal die Jury stellt. Mal schauen. Aber das war nur mein kleiner Seitengedanke. Max hat sich die Jurys der letzten Jahre mal ein bisschen genauer angeschaut und so die ein oder andere prominente Persönlichkeit aufgestöbert darin. Waren da einige Überraschungen für dich dabei? Oder?
Ja, was heißt Überraschung? Wenn ich jetzt mal so hart sagen möchte, nachdem in den ersten Jahren ganz viele, also jedes Jahr bekannte, aus meiner Sicht bekannte Journalisten und andere Menschen dabei waren, ist jetzt einfach auch nicht mehr viel übrig. Also 2005 Juli C. und Bodo Kirchhoff. Bodo Kirchhoff war selber ganz oft nominiert. 2006 Dennis Scheck und Theresia Mora. Frau Mora hat auch schon mal den Buchpreis gewonnen. 2007 Ijoma Mangold und Frau von Lovenberg. 2008 Jens Jessen, das Mitherausgeber, glaube ich, der Zeit. Iris Radisch ist bei der FAZ. Dann 2010 Frau Enke von der FAS. Auch Feuilleton-Chefin. Interessant 2011, weil aus einem anderen Grund. Da war Christine Westermann mit in der Jury. Und die hat ja einen ganz anderen Buchgeschmack. Also da muss ein Buch auch Spaß machen. Und muss nicht bloß, wie soll man sagen, ein bisschen den Germanisten hinterm Ofen holen. Den inneren
Germanisten befriedigen.
Richtig. Ja, okay. Und Uwe Wittstock war 2011 mit dabei. Und danach wird es immer weniger an bekannten Persönlichkeiten. 2014 haben wir noch Jens Biski, okay. Und danach habe ich niemand Bekannten mehr, weil so die ganz Großen der Zunft, also du hast immer mal Schriftsteller mit drin, die habe ich jetzt nicht jedes Mal mit aufgeschrieben, aber die ganz Großen der Zunft waren dann halt verbraucht.
Und durften nicht nochmal.
Plus, das ist auch ein extremer Aufwand, dort in dieser Jury mitzusitzen. Denn wir sehen zwar die Longlist, das sind 20 Bücher, was schon viel ist, aber jeder deutsche Verlag darf bis zu 2 Bücher einreichen, um mitzumachen. Und wir haben viele Verlage. Und du brauchst wenigstens so ein bisschen ein Feeling, ob das was für dich ist. Und das alles zu lesen, während man, also jetzt als Professor, brauchst du eigentlich ein Forschungsfreisemester dafür. Sonst ist das aus meiner Sicht nicht zu stemmen, dort adäquat mitzusprechen. Sonst, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du das nebenher schaffst. Weil du musst ja wirklich den ganzen Tag lesen.
Ja, oder jemanden haben, der für dich vorsichtet und einfach so die groben Fakten schon mal zusammenträgt.
Aber selbst das,
sehr ähnliche.
Es gibt
selbst Bücher, das ist aber schon
ein Buch dieses Jahr auf der Shortlist, wo ich dir immer noch nicht sagen kann, um was es da geht, aber was extreme Vorschusslorbeeren hat. Und wenn ich jetzt nur die Zusammenfassung gelesen hätte, wüsste ich nicht, ob ich das jemals lesen würde, aber ich finde es interessant und ich finde es auch mutig.
Hasenprosa?
Nee, die Projektoren. Nee, okay. Einfach ein Buch mit über 1000 Seiten dort reinzunehmen, bei denen du am Anfang nicht weißt, um was es geht. Also das ist einfach so viel, um was es geht. Das musst du ganz lesen, damit du sagen kannst, es ist super oder eben nicht. Und 1000 Seiten musst du auch erstmal lesen. Also das ist einfach viel.
Und die anderen sind jetzt zwar kürzer, aber jetzt auch nicht so, dass das andere nur irgendwie 100 Seiten Bändchen wären. Da ist auch deutlich mehr dahinter. Ja, also dieses Jahr kannte ich niemanden davon. Das waren alles mir sehr unbekannte Namen. Aber wo wir gerade bei, jetzt kommen wir von der Jury langsam zu den Nominierten. Eine Frage wieder an euch aus unserem Quiz. Wer war dreimal für den Deutschen Buchpreis nominiert? A. Martin Walser, B. Daniel Kehlmann, C. Sascha Stanisic oder D. Ilija Trochanow.
Kehlmann war mindestens zweimal drauf mit der Vermessung der Welt und 42.
F war das zweite von ihm.
F war das.
2013.
Mhm. Soll ich auflösen? Also ich glaube, ich weiß es.
Dann?
Stanisic, weil der ist mit dem vor dem Fest mit dem Grammophon, also von dem, ach Herr Jemine, wie heißt das Buch? Wie der Soldat das Grammophon repariert. Ja. Dann vor dem Fest und hat gewonnen mit Herkunft.
Richtig. Sascha Stanisic war 2006, 2014 und 2019 nominiert. 2006 dann mit dem Wie der Soldat das Grammophon reparierte, 2014 mit vor dem Fest und 2019 mit Herkunft, wo er auch für den er auch den Preis gewonnen hat. Martin Walser war 2006 und 2008, Daniel Kehlmann 2005 und 2013 und Ilija Trochanow 2006 und 2015. Bevor wir aber jetzt zu den diesjährigen Titeln kommen, möchte ich von euch mal wissen, welche Nominierten bzw. welche Gewinnertitel aus den letzten 20 Jahren ihr gelesen habt. Bei mir ist es tatsächlich sehr kurz, ich kann das also schon mal zusammenfassen. Bei mir sind es 3.
Oh, ich habe euch ja gesagt, ich habe es ausgemessen.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Sag doch also mal, bei mir sind es 35 Zentimeter.
35 Zentimeter nominierte Bücher, finde ich gut.
Die ich auch gelesen habe.
Wenn da jetzt ein 1000-Seiten-Buch dabei sind, dann sind ja schon mal 10 Zentimeter weg. Aber es wird eine ganze Menge sein.
Alex, du wolltest auch messen.
Ja, da komme ich gleich zu. Ich würde 35 Zentimeter würde ich so auf, ich sage jetzt einfach mal 11 Titel.
Jep, ist völlig stimmt. Richtig, 11 Bücher.
Das weiß ich deswegen, weil ich komme auf rund 3,9 Zentimeter.
Und es ist ein Titel.
2. Ich habe es einfach mal grob hochgerechnet.
Du alter Mathefuchs.
Ein Buch oben drauf geschlagen. Ja, tatsächlich 2. Und keines von beiden hat gewonnen. Beide übrigens aus dem Jahr 2020. Mhm. Einer hat es auf die Longlist geschafft und eine zumindest auf die Shortlist.
Ah, ich weiß, welche es sind. Aber Alex, sag. Also,
ja, wir haben eins hier im Podcast gelesen, nämlich Denise Ode. Und ich weiß noch, dass ich komplett dagegen war, weil eine deutsche Autorin, super. Gott sei Dank habe ich was gemacht, weil ich Denise Ode übrigens mit Streulicht, weil ich dieses Buch sehr, sehr feiere, was mir unfassbar gut gefallen hat. Und als zweites Robert Seethaler, der letzte Satz auf der Longlist. Wir haben von ihm ja ebenfalls hier im Podcast was gelesen, und zwar Ein ganzes Leben, was ich auch nicht unbedingt wollte, weil, gut, nicht deutscher, aber ein deutschsprachiger Autor. Und auch da bin ich sehr dankbar, dass wir das gemacht haben, weil auch ihn schätze ich mittlerweile. Habe auch alles gelesen, was er rausgebracht hat bisher. Dementsprechend auch
wir haben übrigens, der letzte
Satz.
Ja. Wir haben übrigens noch Das Café ohne Namen hier im Podcast gelesen von ihm.
2, ja.
Ja, und jetzt kommt das unnütze Wissen aus dem Buch zu tragen. Robert Seethaler hat einen angeborenen Augenfehler. Er wuchs fast blind auf und hat heute minus 19 Dioptrien.
Respekt.
Damit noch Bücher zu schreiben?
Das, ja.
Nee, Chapeau. Krass,
nee, das wusste ich nicht.
Was? Sind das Kontaktlinsen oder ist das schon?
Ich denke nicht.
Sind das Fensterscheiben?
Ich denke, das ist eher eine Brille.
Aber es gibt ganz viele Bilder von ihm. Der hat ja auch Schauspieler.
Ohne Brille.
Ohne Brille.
Ja. Vielleicht gelasert. Ich weiß nicht, ob man das lasern kann.
Ich tippe mal. dass es sich also da sogar richtig mal, auszahlt.
Da lohnt sich ja.
Das minus 19, das ist schon.
Das ja, ich glaube, da geht ab einer gewissen Menge, oder gab es, ich weiß nicht, das ist schon ewig her, keine Kontaktlinsen mehr. Hm. Weil man gesagt hat, die werden dann zu dick. Kann sein, das ist meine Information von vor 10 Jahren, als ich mich mit meiner Optikerin unterhalten habe. Nicht, weil ich jetzt so krasse Dioptrien habe, sondern einfach, weil ich eben Interesse halber dazu mich mit ihr unterhalten habe. Und sie meinte, ab einer gewissen minus 10, 11 oder sowas sind Kontaktlinsen nicht möglich, weil die einfach zu dick und zu unangenehm dann wären. Ich weiß nicht, das kann sich jetzt 10-mal geändert haben, wird sich bestimmt auch einiges getan haben.
Ja, eine Sache
aber minus noch, weil 19 du sagst, erscheint mir schon sehr viel.
Mit minus 19 noch Bücher schreiben, minus heißt kurzsichtig, ne? Bild ich mal ein. Also die Tastatur dürfte ja zumindest noch erkennen.
Ja.
Wobei.
Aber bei minus 19 ist kurzsichtig schon, keine Ahnung, ist irgendwo ja, so 2 Zentimeter vor deinem Gesicht. Ich weiß es nicht. Das muss schon sehr krass sein.
Gut. Gut. Was hast du denn noch gelesen, Philipp?
Ach, ich da, okay. Du meinst, bevor wir dann zu deinem halbstündigen
Monolog kommen?
Genau. Ja, okay. bei mir Daniel Kehmann, Die Verweisung der Welt, 2005 auf der Shortlist. Dann kommen jetzt 1, 2, 3, 4 dazwischen, die ich noch nicht gelesen habe, die aber schon da sind.
Das zählt nicht, die habe ich bei mir rausgelassen. Dann bin ich nämlich bei 22.
Ja, ich hätte sowas wie Köhlmeier, Zwei Herren am Strand, Sascha Stanisic vor dem Fest und Robert Menas, Die Hauptstadt. Und Sascha Stanisic, Die Herkunft. Die zählen natürlich nicht, dementsprechend Dinis Ode mit Streulicht hatten wir gerade bei Alex. Und Tonio Schachinger, Preisträger 2023 mit Echtzeitalter. Ein grandioses Buch.
Das stimmt. Da kann ich die nämlich hatten bei mir dann rauslassen. Weißt du?
Das ist gut. Dann lasst, ja, smart.
Ich greife kurz dann rechts neben mich. Also, ne, ich sag's nur an. Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt. Wo lege ich denn die jetzt immer?
Tolles Buch. Hin?
Dann, jetzt muss ich kurz gucken. 2009, Stefan Thome, Grenzgang. Im Übrigen ein herausragender deutscher Sinologe, der jetzt auch ein Buch zur China-Taiwan-Straße dort geschrieben hat. Hat ganz viele tolle Bücher geschrieben, aber Grenzgang habe ich gelesen und das fand ich wirklich schön. Das ist so ein Familienroman ist wieder übertrieben. Ah, wer sich dafür interessiert, hey.
Da ist der Aufkleber noch drauf. Schäm dich.
Ja, ich mache die nicht ab. Das stört mich nicht genug, als dass ich das ändern würde.
Ich komme mal zu dir und popel alle Aufkleber von deinen Büchern an.
Das muss den Philipp so triggern.
Das ist wirklich schlimm. Ich bin dabei, Behandlung
geben. Ich finde das auch furchtbar.
So, dann das Buch, das mich dahin gebracht hat. Jan Brandt gegen die Welt. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte dazu noch was sagen. Also zum einen, es ist ein völlig abgespaceder Roman, der aber, und das, ich kann euch das nur mal kurz so in die Kamera halten, seht ihr diese Trennung dort?
Ist das ein Strich? Mhm.
Ja, das sind Bahngleise.
Ah, die gehen aber nicht durchs ganze Buch, oder?
Nee, nur das sind so 70 Seiten oder so. Das Problem ist, das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten, die da erzählt werden. Das heißt, du musst nach den 70 Seiten wieder zurückblättern und das andere lesen.
Ach geil.
Und die sind aber irgendwo miteinander verwoben am Ende. Oder eine andere Sache, die dazu geführt hat, dass das Buch bei Amazon mal zwischendurch rausgeschmissen wurde. Ich muss mal gucken, ob ich es finde. Denn er hat dort so Visionen, sag ich mal. Und während dieser Vision wird die Schrift undeutlicher. Also ich kann euch das nur so, kann man das sehen, ja. So ein bisschen in der Kamera?
Ja.
Und Amazon und dachte, das sind
Beschwerden,
ja.
Druckfehler.
Genau, aber das ist ja genau so gewollt. Ey. Und das ist genial, also wirklich ein ganz tolles Buch. Leider hat Jan Brandt danach, also ich habe alle Bücher von ihm gelesen, aber nicht mehr so großen Erfolg gehabt wie bei diesem Buch. Und ich hoffe trotzdem, dass er noch einen tollen Roman schreiben wird. Dann 2013, Daniel Kehlmanns F.
Ja.
Und dann 2015 war ein erfolgreiches Jahr, kann ich sagen, denn das ein wirklich toller Jugendroman, kann ich gar nicht sagen, hat mir damals Frau Professor Münkler empfohlen. Ich habe es mir gekauft. Ich fand es super. Peter Richter, War wirklich einfach ein richtig gutes Buch. Habe ich irgendwann auch schon mal im Podcast empfohlen. Dann, aus der Uni. Wir hatten bei einem Professor ein Seminar über Literatur über Geopolitik. Steffen Kopetzky, Risiko. Da geht's um einen Herrn von Oppenheimer, glaube ich. Oppenheim, wie auch immer. Der als deutscher Außenbeauftragter im, ja, ich sag mal, arabisch-persischen Raum unterwegs war und dort versucht hat, während des Ersten Weltkriegs den Dschihad zu entfesseln, um quasi die Briten von hinten anzugreifen, also indem er dort halt in den Kolonien Kriege auslöst. Und das verbindet Steffen Kopetzky mit dem Brettspiel Risiko, das ja quasi als Spiel der großen Männer dort mit implementiert, was die Generäle gegeneinander spielen. Ein tolles Buch, wirklich, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Herkunft, der letzte Satz und Streulicht hattet ihr schon benannt, deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal genauer drauf eingehen, die habe ich natürlich auch gelesen. Nur zu Robert Seethaler, ich fand, der letzte Satz war sein schwächstes Buch.
Ja, ja.
Und dass es genau das zum Deutschen Buchpreis gebracht hat, ist bezeichnend. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was ich allerdings gemocht habe, was auf der Shortlist oder Longlist drauf stand, ist Christian Kracht, Eurotrash. Ein großartiges Buch. Ich liebe ja Christian Kracht, deswegen für mich natürlich auch was Großartiges. Und last but not least dann noch Tonio Schachinger, Echtzeitalter. Ich habe bisher, ja, die ich gelesen habe, das waren alles gute Bücher vom Deutschen Buchpreis.
Ich muss zugeben, auch jetzt, als ich das ein bisschen durchblättert habe, sind einige Titel auch bei mir noch auf der Leseliste gelandet. Bei Eugen Ruge allerdings Metropol erstmal lieber als In Zeichen des abnehmenden Lichts. Dafür hat er, glaube ich, den Preis gewonnen. Mhm. Das kommt, glaube ich, später. Metropol ist, glaube ich, da erstmal vorrangig bei mir. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Longlist des diesjährigen Jahres. Diesen Jahres, so rum. Zur Longlist diesen Jahres. Und da möchte ich von euch mal wissen, auch eine Frage aus dem Buch, aus dem Quiz. Wie lautet der Titel von Markus Thielemanns 2024 für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman?
Von Norden rollt ein Donner.
Sehr gut. Ach, da müsste ich euch wieder das nicht vorlesen, weil das wäre viel zu einfach für euch. Sehr schön. Die nominierten Titel der Longlist diesen Jahres. Bekanntgabe übrigens war der 20. August. Dann wussten wir, was auf der Longlist steht. Das ist interessant, ne? Es werden die Bücher diesen Jahres gekürt und Mitte des Jahres steht bereits sozusagen die Longlist fest. Das heißt, alles, was danach erscheint, ist schon irrelevant.
Ja, aber das steht ja bei den Teilnahmebedingungen mit dabei, ne?
Genau. Es ist wie bei vielen Sachen so eigentlich um ein knappes halbes Jahr versetzt dann immer.
Mhm. Wobei, das ist so eine große Kritik an dem Buchpreis, dass die auch sagen, Bücher, die jetzt gerade erscheinen, die werden es auch nicht auf die Liste nächstes Jahr schaffen. Also die Verlage sehen ja dann auch zu, dass die ihre Bücher immer so im Sommer veröffentlichen. Also zumindest die, von denen sie Hoffnung haben, beziehungsweise die sie einreichen. Andere Autoren haben dann leider Pech gehabt.
Richtig, was vor allen Dingen dann auffällt, wenn wir, wann war das, vor 2 Jahren, glaube ich, wo wir so ein schwaches Frühjahr hatten? Mhm. War das vor 2 Jahren, wo da hatten wir auch eine Lesevorschau gemacht oder eine Verlagsvorschau gemacht und festgestellt, dass das Frühjahr einfach keine guten Bücher zu bieten hat. Das Herbstprogramm war dann aber natürlich deutlich stärker. Die spielen natürlich dann beim Buchpreis keine Rolle mehr. Das muss man leider auch dazu sagen. Nora Bossong, Reichskanzlerplatz, das ist Buch Nummer 1. Zora del Buono, Seinetwegen. Franz Friedrich, Die Passagierin. Martina Hefter, Hey Morgen, wie geht's dir? Timon Karl Kaleta, Heilung. Maren Kames, Hasenprosa. Michael Köhlmeier, Das Philosophenschiff. Daniela Krien, Mein drittes Leben. André Kubitschek, Nostalgia. Ulla Lenze, Das Wohlbefinden. Clemens Meyer, Die Projektoren. Das hat Max vorhin schon erwähnt. Max Oravin, Toni und Toni. Ronja Ottmann, 74. Mitu Sanyal, Antichristi, mit einem sehr lustigen Cover. Stefanie Sargnagel, Iowa, Ein Ausflug nach Amerika. Also wahrscheinlich was für Alex. Dana von Sufrin, nochmal von vorne. Marc Thielemann von Nordenrold & Donner, das hatten wir gerade. Ruth Maria Thomas, die schönste Version. Doris Wirth findet mich. Und Iris Wolf, Lichtungen. Das sind die nominierten Titel der Longlist. Welche davon habt ihr bereits gelesen oder zu Hause auf eurem Lesestapel liegen? Gibt es da schon ein paar, die... Also Max, bei dir klangen vorhin die Projektoren an. Hat es noch ein zweites oder drittes Buch drauf geschafft?
Also Nora Bosson, Reichskanzlerplatz, habe ich mir gekauft. Mhm. Weil ich das thematisch spannend fand. Michael Köhlmeier, das Philosophenschiff, habe ich auch nach der Folge mit Frau Professor Münkler mir gekauft und gelesen und für gut befunden.
Gut, oder?
Wirklich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Wirklich gut. War auch ein interessant geschriebenes Buch, einfach gut erzählt.
Der war ja schon mal mit zwei Herren am Strand auf der,
ja,
weiß ich nicht, Long oder Shortlist.
Köhlmeier ist ein älterer Herr, klingt jetzt wieder so gemein, sehr erfolgreicher Autor, der auch schon seit ewigen Zeiten schreibt und der jetzt aber auch so den Erfolg hat. Und ich glaube, der ist mit auch einer ganz bekannten Autorin verheiratet. Ich glaube, Monika Helfer.
Genau, Monika Helfer.
Genau, die Bagage.
Beide wurden mehrfach für den Deutschen Buchpreis nominiert.
Genau.
Schön, danke dafür, dass du quasi ein Trivia aus dem unnützen Wissenbuch selber vorgetragen hast, ohne das Buch zu kennen.
Sorry.
Chapeau. Nein, ist gut. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir.
Dann Clemens Mayer Projektoren. Das habe ich mir auf jeden Fall gekauft, weil ich das als eine Herausforderung für mich selber sehe, das mal gelesen zu haben. Generell, ich habe von Clemens Mayer noch nichts gelesen, das interessiert mich. Und Ruth Maria Thomas, die schönste Version, habe ich mir gekauft, weil ein Podcaster, den ich verfolge, es gibt immer so Bücher, die so über den Osten schreiben oder die Jugend im Osten. Und das Buch soll das wohl auch behandeln. Und ich lese diese Bücher immer sehr gern, um zu gucken, okay, finde ich mich darin wieder? Teile ich das, was dort geschrieben wird? Ich weiß nicht, warum mich das irgendwo interessiert, aber dieses Identifikationspotenzial ist halt größer als bei anderen Texten. Und dementsprechend hat es das auch schon zu mir geschafft. Das sind alles Bücher, die mit auf der Liste stehen. Es sind auch ganz viele andere interessante drauf, die für mich relevant sind. Daniela Krien beispielsweise, da hat es mich sehr gefreut, dass sie es drauf geschafft hat. Die schreibt sehr viel und hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Buch mit dem Titel Muldental veröffentlicht, wo ich natürlich als Muldentaler mich irgendwo wiederfinde. Gelesen habe ich es natürlich nicht, aber spannend finde ich.
Alex, bei dir, du hast gar keins gefunden,
ne? Nee, gar nicht. Weil du jetzt hier Iowa angesprochen hattest, also das kam mir dann natürlich schon mal irgendwo ins Blickfeld. Aber ich glaube, das ist so dieser typische europäische Roman über die USA. Ich weiß gar nicht, die Sargnagel, ist die Österreicherin, kann das sein?
Das weiß ich nicht, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Künstlername.
Das hätte ich zumindest mal vielleicht jetzt mal nachgucken müssen. Auf jeden Fall die Person oder Hauptperson in ihrem Roman ist, glaube ich, Österreicherin, die dann irgendwie, weiß nicht, in den USA strafversetzt wird und dort in irgendeinem College, irgendwo im hintersten Kaff in Iowa Creative Writing, glaube ich, unterrichten soll und dann irgendwie von dem Land dort aber so fasziniert ist, dass sie dann irgendwie mit einem Kumpel oder so auf Entdeckungsreise geht und sich dann da über die Supermärkte wundert und über die Straßenführung und also dieses, das ist
nicht deins.
Nicht unbedingt meins. Ja. Vielleicht tue ich jetzt Unrecht und irgendwann, weiß nicht, kommt mir das Buch mal wieder vors Gesicht und lese die Kritiken und die sagen, ey, mega geil und dann, ja, weiß ich nicht. Dann habe ich zumindest von dem Buch schon mal was gehört und dann wäre vielleicht auch der Moment gekommen, dass ich es mir doch mal zu Gemüte führe, aber jetzt gerade eben tatsächlich nicht.
Mhm. Ja, bei mir sind es drei. Das Philosophenschiff und jetzt seit gestern, muss ich ein bisschen leiser reden, das hört meine Freundin das. Ich stand im Buchladen, habe noch ein Buch für sie zum Geburtstag gesucht. Es gibt immer ein Buch. Es ist einfach, ist halt einfach so. Und ich hatte als erstes die schönste Version in der Hand von Ruth Maria Thomas. Und das zweite war Martina Hefter, Hey Morgen, wie geht's dir? Und ich stand im Buchladen, habe mit der Buchhändlerin kurz gequatscht, weil ich war, glaube ich, knapp eine Stunde da. und habe festgestellt, dass es gerade gar nicht so viel interessante Bücher gibt, die ich kaufen möchte, die dort auslagen. Weil entweder hatte ich sie schon, habe sie schon gelesen oder es hat mich halt nicht direkt angesprochen. Und dann sind wir bei den beiden hängen geblieben und ich war am Überlegen und meinte, ach, ich nehme jetzt beide mit und entscheide mich zu Hause. Und dementsprechend sind, hey, morgen, wie geht's dir? Und von Norden, die schönste Version schon bei mir gelandet. Und die möchte ich auch beide, glaube ich, lesen. Kommen wir zur nächsten Frage und dann begeben wir uns in die Shortlist. Der Titel von Alina Bronskis 2010 für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman liest sich, als würde er einer anderen Buchgattung angehören. Wie lautet er? A. Die wirksamsten Übungen des chinesischen Kampfsports. B. Die schönsten Ziele der kroatischen Küste. C. Die größten Tücken des tschechischen Steuersystems. Oder D. Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Fand ich einfach schön von den Antwortmöglichkeiten. Deswegen dachte ich mir, nehme ich diese Frage hier mal mit rein. Die eine Idee? Max wird es bestimmt sich erinnern, weil er heute die Liste durchgeguckt hat.
Nee? Nee.
Okay.
Ich hab irgendwo, also es gab ja einige lustige Titel. Irgendein Titel hatte irgendwas mit Prag. Am Ende, ich hatte jetzt wirklich gehofft, dass das Wort Prag jetzt noch fällt. Ich hätte das jetzt aber keinem Autor oder Autorin zuordnen können. Nee, keine Ahnung.
Also ich würde dann auch raten, aber Alex, rat du erstmal und dann rate ich mit.
Einfach, weil es so wunderbar bekloppt wäre, die Tataren.
Ich sag A, das mit dem, kannst du es nochmal vorlesen? Den
chinesischen Kampfsport?
Ja.
Die wirksamsten Übungen des chinesischen Kampfsports? Alex hat tatsächlich recht, es sind die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. Im Übrigen hat sie 2015 mit Baba Dunyas Letzte Liebe ein weiteres Mal eine Nominierung für den Buchpreis erreicht. Ich fand aber auch echt gut die größten Tücken des tschechischen Steuersystems. hat mich kurz schmunzeln lassen. Dieses Jahr steht sie nicht mit drauf, aber andere, die es auf die Shortlist geschafft haben. Die Shortlist ist sozusagen nochmal das Destillat der Longlist, kann man das so sagen?
Das sind halt das die Bücher, die weitergekommen sind, die im Recall
die
weiter, sind.
Die nächste Runde, genau. Die ein Foto oder Rose oder sonst was bekommen haben und jetzt in der nächsten Runde sind. Und bei denen es jetzt um die Wurst geht. Und dann fangen wir gleich mal an mit Martina Hefter. Hey, guten Morgen, wie geht's, Alex?
Es ist Alex, lieb, dass du fragst.
Ja, ich bin immer an deinem Wohlbefinden interessiert.
Genau, wie, müssen wir noch vielleicht noch ganz kurz umreißen. Wie wollen wir das denn jetzt handhaben? Ich hätte vorgeschlagen, ich sage wirklich 2, 3 Sätze zur Autorin in dem Fall. Würde dann ganz kleinen Auszug aus dem, wie sagt man, Klappentext vorlesen, worum es grob geht und dann noch 2, 3 Worte meinen Senf dazugeben und dann auf eure Antworten oder wie auch immer Nachfragen und so weiter eingehen. Genau. Martina Hefter. Ach ja, eine Sache noch. Vielleicht könnt ihr das ja mal nebenher noch machen. Max hatte vorhin bei Robert Seethaler gesagt, der letzte Satz ist nicht sein bestes Buch. Mhm. Und er hatte, bilde ich mir ein, vor der letzte Satz 3 oder 4 andere Bücher schon veröffentlicht. Habt ihr mal geschaut bei euren Autoren, wie viele Bücher die vorher schon hatten?
Ja, habe ich mir aufgeschrieben.
Das wird aufgeschrieben. Perfekt. Das würde mich nämlich nachher dann bei allen mal interessieren. Aber zuerst Martina Hefter, deutsche Schriftstellerin, geboren am 11. Juni 1965 in Fronten, ein toller Name, im Allgäu. Und ich bin mir jetzt über ihren Bildungsweg gar nicht so klar. Sie ist ausgebildete Tanzpädagogin, hat aber auch in Leipzig, wo sie bis heute wohnt, am Deutschen Literaturinstitut studiert. Ich vermute mal Literaturwissenschaften. Ich glaube, Tanzpädagogik kann man dort nicht unbedingt studieren. Aber ganz unabhängig davon, sie arbeitet heute natürlich als Schriftstellerin. Aber hauptberuflich, vermute ich nach wie vor, ist sie Tanzlehrerin und Performance-Künstlerin. Das, allerdings muss ich zugeben, ich habe keine Ahnung, was genau sie macht. Sie ist aber auch generell im künstlerischen Milieu tätig und war unter anderem einigen Projekten in Berlin mehrfach sogar, die sie ins Leben gerufen hatte, um dort den kulturellen Betrieb irgendwie am Laufen zu halten. Ich hatte ja schon gesagt, ihr Roman, Hey, guten Morgen, wie geht es dir, ist nicht ihr erster. Es ist tatsächlich, ja, das hätte ich mal zählen sollen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ihr 9. Roman, den sie schon veröffentlicht hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie hatte es vorher noch nicht auf die Liste, weder auf die Longlist noch auf die Shortlist geschafft, beim Deutschen Buchpreis. Und ich vermute mal, dass allein jetzt durch die Nummerierung ihr neuester Roman, dieses Jahr natürlich erst erschienen, auch ihr bekanntester sein wird. So. Aber worum geht's? Jetzt mal zwei Sätze aus dem Klappentext vorgelesen. Tagsüber hilft Juno ihrem schwerkranken Mann Jupiter dabei, seinen Alltag zu meistern. Sie ist Künstlerin, tanzt und spielt Theater. Da sieht man auch, dass sie sehr starke biografische Bezüge hat. Und nachts, wenn sie wieder einmal nicht schlafen kann, chattet sie mit Love-Scammern im Internet. Das ist an sich, finde ich, irgendwie eine ganz coole Story, weil sie natürlich nicht diejenige, die es sich verarschen lässt, sondern sie mit diesen Love-Scammern gewissermaßen spielt, also die selbst ein Leben in Lüge im Internet führt, bis sie dort scheinbar auf jemanden trifft, der ihre Lügen durchschaut. Und dabei soll wohl ein ganz wunderbares Miteinander, Nebeneinander, Gegeneinander entstehen im Roman. Das wäre tatsächlich auch so eine Sache, die mich so ein bisschen reizen würde. Mal gucken. Ich weiß jetzt, dass Philipp es liest. Wenn du irgendwann sagst, das Buch ist toll, weiß nicht, wäre das tatsächlich eine Sache, wo ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenken könnte.
Ich fände schön, dass es römische Namen sind. Juno ja, und Jupiter.
Ja. Juno habe ich gesagt, ja. Juno und Jupiter natürlich, ja.
Ich muss aber zugeben, ich bin in der Buchhandlung kurz meinem eigenen Vorurteil aufgesessen. Ja. Ich habe dieses Buch in der Hand gehabt, dachte, oh, das sieht aber schön aus. Dreh es um und lese diesen ersten Satz, den du auch gerade vorgelesen hast. Tagsüber pflegt Juno ihren schwerkranken Mann Jupiter.
Der ist in dem Moment habe ich das Multiple Sklerose erkrankt. Das führt ja. Das nur als Info. Ja.
Okay, das wusste ich nicht. Steht ja nicht mit hinten drauf. In dem Moment dachte ich mir, interessiert mich nicht. Dreh das Buch um und leg's wieder weg. Unterhalte mich dann mit der Buchhändlerin und die meint, ja, das ist, da geht es um eine, die irgendwie mit Love-Scammern chattet und die irgendwie verarscht. Und das ist irgendwie ganz lustig und es gibt römische Namen. Ich dachte, Moment. Und nehme das Buch nochmal in die Hand. Also man sieht, man sollte vielleicht nicht unbedingt immer dem ersten Urteil trauen, sondern vielleicht auch mal noch ein Sätzchen mehr lesen.
Und sich mit der Buchhändlerin unterhalten.
Und sich mit der Buchhändlerin unterhalten. Ja, das ist tatsächlich immer hilfreich.
Sehr, sehr schön übrigens waren auch die Kritiken in den diversen Zeitungen, die man zu diesem Buch finden konnte. Mhm. Die Süddeutsche Zeitung, die schrieb von einer Geschichte zweier Überlebenskünstler, deren Leben als ewiger Hindernislauf zu schildern und Menschen darzustellen ist, die ihre Würde unter den widrigsten Bedingungen verteidigen. Das fand ich sehr, sehr, sehr stark. Ja. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung begann mit göttlichen Vorschusslorbeeren ins Leben geschickt. Sind die nach Göttern benannten Figuren in Martina Hefters Roman. Also das hat in den Feuilletons der großen Zeitungen, ich sag mal jetzt, es ist dort nicht schlecht beschrieben worden, dieses Buch. Mhm.
Gut. Sehr schön, vielen Dank. Kurz zur Auflockerung eine kleine Quizfrage an euch. Ja. Die wird vielleicht Max beantworten können. Welchen akademischen Grad hat Navid Kermani, der Autor von Dein Name? A. Dr. Phil, Dr. Philosophiae, Doktor der Philosophie also. B. Dr. H.C. Das heißt so viel wie Dr. Honoris Causa, also Dr. Ehrenhalber. C. Dr. Hubble, also Dr. Habilitatus, habilitierter Doktor. Oder Dr. Rernat. Doktor Rerum Naturalium, Doktor der Naturwissenschaften.
Das ist eine sehr gute Frage.
Du hast viel von ihm gelesen, deswegen.
Ja, das stimmt, aber ich habe mich natürlich nicht weiter mit seinem persönlichen Werdegang beschäftigt. Also naturwissenschaftliche Dinge sind mir in der Form so noch nicht untergekommen. Dass er jetzt so krass lange wissenschaftlich gearbeitet hat, war mir auch unklar. Und was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass er durch seine große Publizistik ganz viele Ehren, aber Dr. H.C., eigentlich ist es doch sind es da Ehrenprofessuren, die man bekommt und keine Ehrendoktortitel. Deswegen sage ich jetzt einfach das, was am realistischsten für mich klingt, auch wenn das natürlich wahrscheinlich nicht stimmen wird. Ich sag Dr. Rernat.
Das wäre tatsächlich auch, ich habe keine Ahnung, wirklich, das ist.
Es ist tatsächlich Dr. Hubble, also er ist habilitierter Doktor. Kamani ist habilitierter Orientalist.
Ja, gut. Fehlt also nur noch der Lehrstuhl, dass er sich Professor nennen darf.
Sehr gut. Richtig, er müsste berufen werden. Also er kann jetzt ab jetzt berufen werden für einen Lehrstuhl. Das ist ja sozusagen die Grundvoraussetzung, um als Professor an einer Universität, als natürlicher Professor zu unterrichten und zu lehren. Man muss habilitiert sein und dann kann man berufen werden und dann ist man Professor XYZ.
Ich glaube, er ist der Letzte, der das machen würde.
Das ist gut möglich, aber er könnte es.
Ja, das ist korrekt.
Vielleicht später dann. Kommen wir zum zweiten Titel der Shortlist, den ihr mir liebevoll überlassen habt, nämlich Maren Kames Hasenprosa. Man muss dazu sagen, es gab diese sechs Titel auf der Shortlist und ich habe gefragt, ja, sucht euch mal aus, wen ihr haben wollt.
Ich dachte immer, ja, selber schuld, Philipp. Das ist,
ja, das ist vollkommen okay. Ich war interessant, ob dieses Experiment, was ihr euch aussucht, hat mich schon interessiert. Also aus diesen sechs Büchern hat jeder sich zwei rausgesucht und ich habe das genommen, was übrig geblieben ist. Und das war eben einmal die Hasenprosa. Maren Kames ist 1984 in Überlingen am Bodensee geboren. Sie studierte Kulturwissenschaften, Philosophie und Theaterwissenschaften in Tübingen und Leipzig sowie kreatives Schreiben und Kulturjournalismus am Institut für literarisches Schreiben in Hildesheim. Übrigens an dieser Stelle, ich habe mich manchmal gefühlt wie bei amerikanischen Star-Autoren, jetzt bei der Recherche hier, die hinten in ihrem Klappentext stehen haben, ja, keine Ahnung, Stephen King studierte Raketenwissenschaften, Forensik, Tiefsee, Biologie, Naturwissenschaften, alle Art, Chemie, Teilchenphysik und Literaturwissenschaften. Weil das mittlerweile so eine lange Liste an, was sie alles studiert haben, wurde. Das war immer ein bisschen interessant. Aber zurück zu Maren Kames. Ihr Debüt Halb Taube, Halb Pfau wurde hochgelobt und mehrmals ausgezeichnet. Dennis Scheck bezeichnete es als wirklich spektakuläres Debüt. Ihr zweites Buch 2019 erschienen Luna Luna wurde gleichzeitig zur Veröffentlichung als Hörspiel beim Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt. Der Titel war außerdem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und stand zweimal auf der SWR-Bestenliste. Und ihr neuestes Werk Hasenprosa ist ein eher, ja, sagen wir mal, experimentelles Buch, eine Verflechtung zwischen Autofiktion und biografischen Elementen. Es ist eine Geschichte ohne traditionelle Handlung, was es für mich schon mal eher schwer macht, eher eine fantasievolle Reise durch verschiedene Welten, geleitet durch die Hasenfigur Cicerone, welche eine Anlehnung an das Kaninchen aus Alice im Wunderland ist. Im Buch finden sich außerdem diverse Fotografien und Referenzen auf Musik. Also es ist so ein multidimensionales Werk gewissermaßen. Mich hat das Ganze etwas an den Oscar-prämierten Film Everything, Everywhere, All at Once erinnert. So von seiner Grundkonzeption. Ich habe mal ein bisschen reingelesen. Ich glaube nicht, dass es ein Buch für mich wäre. Ich glaube, es ist hauptsächlich aus literaturwissenschaftlicher Sicht spannend. Ich bin mir nicht sicher. Also einfach, wie es konstruiert ist, eben experimentell, klingt eher nach, was ist im literaturwissenschaftlichen Handwerkzeugkasten, was hat sie genutzt und wie konstruiert sie das zusammen? Aber für mich, ich fand es schwierig. Max?
Wir hatten zu Beginn der Folge über die finanziellen Schwierigkeiten des Suhrkamp-Verlags gesprochen. Falls jemand wissen möchte, in welchem Verlag das veröffentlicht wurde.
Okay.
Naja, das Problem ist, Siegfried Unselt hat immer gesagt, ich verlege keine Bücher, sondern Autoren. Das heißt, wenn die sich festlegen, dann legen die sich fest. Und das finde ich cool. Das finde ich wirklich gut. Aber jetzt, und das ist total gemein, ich weiß das, ich habe es nicht gelesen, ich melde mich trotzdem jetzt dazu versteigen. Wenn ich ein Pferd habe, auf das ich setze, und das ist beim ersten Mal Siebter geworden, dann ist es zwar schön, dass ich mich festgelegt habe, aber wenn es dann noch drei Beine verliert, wird es wahrscheinlich beim nächsten Mal immer noch nicht gewinnen. Und bestimmte Verlustgeschäfte, ey, verlegt Bücher, die niemand liest, das ist völlig okay. Selbst wenn das Ding gewinnt, das wird nicht durch die Decke gehen. Ganz einfach, es verkauft sich nicht genug. Weil es eben eine Zielgruppe hat, die doch sehr stark eingegrenzt ist. Das finde ich einfach schwierig. und der Titel passt dazu und das, was ich dazu gehört habe, passt auch dazu. Ich wünsche dem Buch alle Leser, die es finden kann, aber ich glaube an solche Bücher nicht. Es ist zu viel. Das Problem ist nämlich, ich lese gerade die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Mann. Und ich stelle immer wieder fest, die Sprache ist die Sprache, die, damit kommt nicht jeder zurecht, aber die Geschichte ist einfach geil. Und das ist der Punkt. Du kannst ganz viel experimentieren, aber dann brauchst du irgendwas, wo du weißt, das funktioniert auf jeden Fall, das ist super. Das wollen die Leute sogar lesen. Aber nur damit sich hin und wieder ein Verleger freut und drei Germanisten sagen, oh, ich habe sie verstanden, das ist vielleicht ein bisschen wenig, um auf dem Buchmarkt erfolgreich zu sein. So, das war nur meine Two Cents. Ist übrigens das einzige Buch, über das ich so abhaten würde.
Ja, ich denke, es hat aufgrund seiner experimentellen Natur den Platz in der Shortlist ergattert, weil es was anderes ist. Inwiefern das dann irgendwie wirklich inhaltlich trägt. Aber ich habe jetzt viele Sachen darüber gelesen, in denen es einfach heißt, keine Handlung, mehr so eine Aneinanderreihung von wie so eine Anthologie und eben Everything Everywhere All at Once. Ne? Also so ein Springen zwischen Dimensionen, die sie da aufmacht, ein bisschen autobiografisch. Ja, das bisschen Alice im Wunderland. Und interessanterweise, wenn ich mich richtig erinnere, hat das Buch auf Amazon 12 Rezensionen. Davon sind insgesamt 3,5 Sterne oder irgend sowas. Und die 5- und 4-Sterne-Bewertung haben alle keinen Text. Da hat keiner was dazu geschrieben. Was ein bisschen danach riecht, dass das gute Freunde waren, die einfach mal auf 5 Sterne gedrückt haben. Denn die 1- und 2-Sterne-Bewertung haben Text. Und der ist nicht so gut, obviously. Das ist immer so ein bisschen. Also A, nicht viele Bewertungen. Das Buch ist seit März draußen. Das sagt schon mal viel aus, dass das nicht mal viele schlechte Bewertungen. Das bedeutet, es haben wirklich nicht viele Leute gelesen und daraufhin noch die Kraft gehabt, sich in irgendeiner Form darüber auszulassen. Über ein paar hundert Bewertungen sollte ein Buch haben, wenn es schon ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Markt ist. Ja, das zeigt einfach mal, wie hoch oder der Anteil der Leser wird. Das zeigt, wie viele Leser das Buch letztendlich dann wahrscheinlich haben dürfte.
Bei ein paar hundert ist schon ein bisschen übertrieben, glaube ich. Also das ist.
Ja, wenn du auf der Shortlist stehst, bist du schon ziemlich im Fokus. Ich sag mal, 50 wären aber schon normal.
Das ist was anderes, ja.
Ja, aber wir kommen ja dann noch zu anderen unhandlichen Büchern. Philipp.
Nee, du bist dran, Max.
Ich bin dran.
Die Projektoren, Clemens Meyer.
Ich muss mit den Projektoren anfangen. Das Buch macht es mir echt schwer. Ich gebe es zu, weil ich sagen muss, inhaltlich ist das ganz schwierig zusammenzufassen. Ich fange erstmal mit Clemens Meyer selber an. Der ist in Anger-Krottendorf in der im Arbeiterviertel im Leipziger Osten aufgewachsen und lebt dort auch heute noch. Warum kenne ich einige Texte von ihm? Das erste Buch, das er geschrieben hat, heißt Als wir träumten. Er hat generell schon 13 andere Bücher geschrieben, ist also schon ein durchaus arrivierter Autor. Das Spannende an ihm ist, dass er aus der Gegend hier kommt, in der ich auch lebe. Und der hat ganz klassisch, wie er sagt, auch das studiert, was alle studieren. Das ist aber nicht der Punkt, sondern der hat auch mal gejobbt als auf dem Bau, hat aber auch, ja, wie soll ich es aussagen, mal das Leid erlebt, dass einem der Strom abgestellt wird, wenn man kein Geld mehr hat. Dementsprechend, der weiß, von was er spricht, wenn er über bestimmte Themen schreibt. Und jetzt sein Buch. Ich lese euch jetzt einmal den Klappentext vor und dann werdet ihr verstehen, warum es ganz schwierig ist, das zusammenzufassen, um was es dort geht. Es sei nämlich erwähnt, ich finde es mega cool, dass der S. Fischer Verlag auch ein so großes Buch noch veröffentlicht. Denn es heißt ja immer, ja, die Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht mehr aus für mehr als 500 Seiten oder sagen wir mehr als 800 Seiten. Und das Buch hat 1056 Seiten. Es ist also wirklich groß. Und da heißt es, von Leipzig bis Belgrad, von der DDR bis zur Volksrepublik Jugoslawien, vom Leinwandspektakel bis zum Abenteuerroman. Schonungslos und rasant erzählt die Projektoren von unserer an der Vergangenheit zerschellenden Gegenwart und von unvergleichlichen Figuren. Im Wellebit-Gebirge erlebt ein ehemaliger Partisan die abenteuerlichen Dreharbeiten der Winnetou-Filme. Jahrzehnte später finden an genau diesen Ort die brutalen Kämpfe der Jugoslawienkriege statt, mittendrin eine Gruppe junger Rechtsradikaler aus Dortmund, die die Sinnlosigkeit ihrer Ideologie erleben muss. Und in Leipzig werden bei einer Konferenz in einer psychiatrischen Klinik die Texte eines ehemaligen Patienten diskutiert. Wie gelang es ihm, spurlos zu verschwinden? Konnte er die Zukunft voraussagen? Und was verbindet ihn mit dem weltreisenden Dr. May, der einst ebenfalls Patient der Klinik war? Und wenn ihr das gehört habt, dann sagt mir bitte, wie ich diese Handlung kurz selbst hätte zusammenfassen sollen, wenn ich es noch nicht gelesen habe.
Keine Chance.
Also das ist einfach zu schwierig. Dementsprechend habe ich mich jetzt darauf gestützt. Warum habe ich das Buch schon gekauft? Ich mag A, den Willen des Verlages. Auch des Autors, mal wieder so ein langes, so ein großes Buch zu schreiben. Die Kritiken waren hymnisch, aber auch klare Aussage. Ich fand einen Artikel ganz cool, ich glaube in der Zeit oder in der Süddeutschen. Das schwerste Buch des Jahres. In beiderlei Hinsicht wahrscheinlich richtig. Das heißt, wenn man sich dann dort durchgearbeitet hat, wird man sagen, boah, cool, aber es wird Arbeit sein. Und ich freue mich auf solche Arbeit. Wann ich die Zeit haben werde, weiß ich noch nicht, aber ich freue mich drauf, das Buch zu lesen. Wirklich.
Ich warte auf dein Urteil. Dann kann ich... Ich hatte es in der Hand, in der Buchhandlung. Hab kurz überlegt, dachte mir, blauäugig das jetzt zu kaufen. Ich habe so viele Bücher noch vorher auf der Liste, das schaffe ich nicht. Kurzes Interludium, kurze Zwischenfrage. Womit schockierte Reinald Götz 1983 beim, wo könnte es anders sein, Ingeborg-Bachmann-Preis? Die Frau verfolgt uns wirklich. Also, es gibt. Womit schockierte Reinald Götz 1983 beim Ingeborg-Bachmann-Preis? A. Er urinierte auf die Bühne. B. Er zog sich aus. C. Er ritzte sich mit einer Rasierklinge die Stirn auf. Oder D. Er erbrach sich auf der Bühne.
Auch da muss ich raten.
Also, ja.
Alex, was sagst du?
Hast du schon Idee? Also, ich finde ja C und D, das ist so diese neue Kunst. Jetzt hier, ich will das in Stuttgart, habt ihr das mitgekriegt, am Theater in Stuttgart, wo ich weiß, ich glaube, dass es Stuttgart war. Da ist jetzt, wie heißt denn das? Sanktum? Ach, das müssen wir alles recherchieren. Es wird jedenfalls gerade ein Theaterstück aufgeführt, in dem ganz explizite Sexszenen zu sehen sind, in denen echtes Blut fließt, Kunstblut fließt, in dem, keine Ahnung, Selbstverletzungen stattfindet. Und da ist jetzt letztens ein Zuschauer zusammengeklappt und musste ärztlich behandelt werden.
Krass.
Das fand ich...
Ist es die Steigerungsform von am Ende jedes Theaterstücks sind alle nackt und schreien rum?
Ich habe keine Ahnung. Das ist halt die neue Kunst. Da sind wir wahrscheinlich sowieso raus. Also neu in Anführungszeichen, neue Kunst, moderne Kunst. Da würde jetzt C und D tatsächlich Sinn machen. Aber ich glaube, 80er Jahre, das ist vielleicht die Zeit des Punk. Ich sage einfach mal Abbrechen auf der Bühne.
Okay.
Das wäre...
Max? Also ich hätte auch gesagt, also so für so eine Pop kulturelle Performance-Kunst sind die 80er vielleicht noch nicht reif. So 90er hätte ich mir sowas vorgestellt. So okay. Mit Christoph Schlingensief, der da einfach mit die Finger im Spiel hat oder so, keine Ahnung, der hatte auch solche Ideen. Dementsprechend sage ich, ich glaube, der konnte es einfach nicht mehr halten und der musste pinkeln und fand es so schlimm, dass er einfach gesagt hat, scheißegal, jetzt, ich lasse es einfach mal laufen und hat dort auf die Bühne geschifft.
Nicht schlecht. Aber Alex war tatsächlich näher dran. Es ist C. Er ritzte sich mit einer Rasierklinge die Stirn auf. Vor laufenden Fernsehkameras ritzte er sich während seiner Lesung die Stirn mit einer Rasierklinge auf, ließ das Blut über seine Hände und sein Manuskript laufen und beendete die Lesung blutüberströmt.
Und warum?
Also Blut auf der, also dieses Blut auf der Bühne am Kopf, das ist so 70er, hat nicht hier, wie hieß der? Jetzt ist der Name weg, dieser eine Schock-Rocker aus den 70ern, der damals der einer Fledermaus den Kopf
abgerissen hat. Ozzy Osbourne.
Wer heißt das denn? Ozzy Osbourne, ja. Genau. Das ist, ja.
Ich muss immer an Charles Manson denken. Der hat ein...
Sein Kreuzchen.
Ja, der hat ja das Hakenkreuz auf der Stirn. Und dann muss ich immer, also wenn jemand irgendwie mit Ritzen und Stirn sagt, dann muss ich an Charles Manson denken.
So. Ja, ich habe von dem Typen letztens ein Kinderfoto gesehen. Also das Schlimme ist, wenn du weißt, was aus dem wird, dann siehst du das auch im Kinderfoto. Das ist kein niedliches Kind, kein, nee, das ist, ganz unabhängig davon, ich habe nochmal geguckt, es ist das Theaterstück Sancta. Am Staatstheater in Stuttgart wird es aufgeführt.
Ja, das wird.
Übrigens, nachdem das jetzt rauskommt, alle weiteren Vorführungen sind restlos ausverkauft.
Ja, schade, sonst hätte man einen Betriebsausflug machen können.
Ja, das Problem ist, also nur ein Cent noch dazu, von der Grundidee her, Schocker und und so weiter, alles schön und gut. Das Problem ist, es trägt sich nur für den Skandal.
Ja.
Und ich habe die Zeiten, als das heutige Schauspiel Leipzig noch Zentraltheater hieß, miterlebt und einige Theatervorstellungen dort gesehen. Ja, aber du spielst dann halt vor halbleerem Saal irgendwann, weil sich das abnutzt und inhaltlich nicht viel kommt. Und wenn man jetzt wieder, das, wie gesagt, ist umbenannt worden, neuer Intendant, ja, jetzt ist es halt wieder voll. Und man spielt klassische Stücke in klassischen Übersetzungen oder in tatsächlich auch guten Übersetzungen. Wenn jetzt Richard der Dritte, habe ich die Premiere gesehen, das war einfach toll. Ja, und dann sind die Dinger auch voll und dann gehen die Leute auch gerne ins Theater. Irgendwann hat sich das ausgekaspert, einfach nur mit Dreck oder Blut auf der Bühne rumzuwerfen.
Macht. Wenn wir wieder bei genau dem gleichen Punkt, den du vorhin bei dem Buch Hasenprosa angesprochen hast, ne? Es ist genau das gleiche Grundprinzip. Wenn du keine Handlung hast, die das trägt, bringt dir der ganze experimentelle Überbau nichts. Und wenn dann keiner mehr versteht, warum die Darstellerin oder der Darsteller die letzten 5 Minuten vom Stück durchgehend schreit, dann ist es auch einfach nur anstrengend.
Ich habe Penthesilea im Zentraltheater gesehen. Das war genauso. Es war ganz, ganz grässlich.
Zu einem weiteren ganz, ganz grässlichen Buch, nicht weil das Buch an sich grässlich ist, sondern weil das Thema des Buches wirklich furchtbar ist, kommen wir jetzt zu Ronja Ottermann mit dem Titel 74. Ronja Ottermann wuchs als Tochter eines kurdisch-jesidischen Vaters und einer deutschen Mutter im Landkreis Freising auf. In ihrer Kindheit reiste sie häufig mit ihrem Vater in dessen jesidisches Heimatdorf im Norden Syriens, welches später nicht mehr existierte. Diese Erfahrungen spiegeln sich in ihren Werken häufig wieder. Nach 2012 begann sie eine Ausbildung am International Munich Art Lab und am Schweizer Literaturinstitut der Hochschule der Künste in Biel. Ich kann mich hier fürchterlich verschrieben, sehe ich gerade. Literaturinstitut, okay. Ab 2014 studierte sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und ihre Werke waren immer wieder Ausgangspunkte diverser Kontroversen. Ihr wurden teilweise islamophobe Ansichten vorgeworfen, ebenso war ihre Haltung zu Israel immer wieder Teil der Diskussion. Ihr neuer Roman 74 ist eigentlich eher eine, Autobiografie, eine Biografie, Reiseliteratur und Geschichtsschreibung in Echtzeit, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ottmann sucht in diesem Roman eine Form für das Unaussprechliche, einen Genozid, den 74. verübt 2014 in Shingal von Kämpfern des IS. 74 ist eine Reise zu den Ursprüngen, zu den Tatorten, in die Camps und an die Frontlinien, in die Wohnzimmer der Verwandten und von deutschen Gerichtssälen weiter in ein jesidisches Dorf in der Türkei, in dem heute niemand mehr lebt. Schwere Kost. Vermutlich eins der schwersten Bücher auf dieser Liste und auch eins der mit den bittersten Themen oder mit dem bittersten Thema. Ich weiß nicht, ob ich mich da in irgendeiner Form mal rantraue. Das klingt wirklich ziemlich heftig. Und wäre jetzt nicht direkt ein Buch, was man sich direkt auf den Nachttisch legt und sagt, noch abends zum Einschlafen. An sich aber sehr spannend, wie sie sich damit auseinandersetzt. Vor allen Dingen, dass sie ja auch, wie gesagt, keine ganz unumstrittene Autorin ist. Wie seht ihr das? Habt ihr schon was über das Buch gelesen, gehört? In irgendeiner Form? Nee, okay.
Überhaupt nicht.
Bin mal gespannt, was es noch für ein Statement von Seiten des Verlags, von Seiten des Gremiums dazu gibt. Wisst ihr das eigentlich? Gibt es am Ende zu allen Titeln in irgendeiner Form noch ein Statement? Nee, nur zum Gewinnerbuch.
Ja. Und jeder Nominierte auf der Shortlist kriegt, ich glaube, 2,5 Scheine.
Und ein Füller.
Und ein Füller. Und der Gewinner, ich glaube, 25.000. Und, warte, ich kann es euch gleich genau sagen. Genau, somit werden insgesamt 37.500 Euro ausgeschüttet. Dementsprechend, aber mehr braucht es auch nicht. Der Witz ist, die Autorinnen und Autoren müssen alle da sein zum Festakt, wenn es bekannt gegeben wird. Und es mussten auch alle lesen aus ihren Büchern im Vorfeld. Ansonsten kannst du, darfst du nicht mitspielen.
Gut. Diesmal darf direkt Alex mit Markus Thielemann von Norden rollt ein Donner
weitermachen. Markus Thielemann, genau. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, einer unserer jüngsten Autoren heute, geboren im Dezember 1992, gebürtig in Ludwigsburg, deutscher Schriftsteller. Studierte zunächst Geographie und Philosophie in Osnabrück und anschließend kreatives Schreiben in Hildesheim. Er lebt heute in Hannover. Und das Buch heute ist seine zweite Veröffentlichung. Mhm. Das fand ich ziemlich, ziemlich interessant. Frau Hefter hatte 9 gebraucht, er schafft es mit seinem zweiten. Sein erster Roman hieß übrigens Zwischen den Kiefern, 2021 erschienen. Und das Buch heute, Im Norden rollt ein Donner, wurde vom NDR zum Buch des Monats Juli 2024 gewählt. So, worum geht's? Ich würde noch mal ganz kurz was vorlesen. Reicht tatsächlich fast schon ein Satz. Der Wolf ist zurück in der Lüneburger Heide. täglich treiben der 19-jährige Johannes und seine Familie die Schafe über die Flächen der Lüneburger Heide. Doch es herrscht eine gärende Unruhe in der Gegend. Der Wolf ist zurück. Es mehren sich Schafsrisse und mit ihnen Konflikte im Dorf, die schnell politisch werden. Ja, völkische Siedler versuchen, das Thema für ihre Zwecke in Beschlag zu nehmen. Die Situation spitzt sich zu. Selbstjustiz der Bevölkerung scheint zu eskalieren. Und Jannes flieht mit seinen Schafen auf die Heide. An sich ein ganz cooles Thema. Also ich vermute mal, dass er hier in irgendeiner Art und Weise... Ich habe wirklich nichts gelesen aus dem Buch weiter. Ich vermute mal, dass in diesem Buch vielleicht auf die Migrationsthematik Bezug genommen werden soll. Dass er das vielleicht mit den Wölfen, die jetzt eben wieder einwandern. Und da wird es natürlich ganz schnell ganz heikel. Mich reizt das Buch tatsächlich ein wenig. Ich habe aber Angst davor, dass das Ganze dann nachher wieder so plattdeutsch niedergeschrieben wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Wolf wirklich irgendwie als Sinnbild eben für der Max schüttelt den Kopf. Dann würde ich jetzt mal sofort an Max abgeben. Was glaubst du?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass es wenn ich mir überlege, wie groß der Einfluss des Wolfes auf die sächsische Landtagswahl war, braucht es dafür gar keine Migration, um zu erkennen, dass das ein Konflikttier ist. Und das meine ich wirklich ausschließlich im politischen Sinn. Denn das Spannende ist, und also ich kann jedem empfehlen, der sich mal mit deutscher Bürokratie auseinandersetzen möchte, die Wolfsthematik näher zu betrachten. Wenn ein Wolf eine Schafsherde reißt, darf der erschossen werden. Nur dann. Aber es muss sicher sein, dass es auch der Wolf war. Und dann gibt es noch 10 verschiedene andere Vorgaben, wann das passieren darf. Und der muss sich immer noch in der Region aufhalten. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach gucken, okay, nee, der ist jetzt 6 Kilometer weitergezogen. Dann zählt das nicht mehr. Und das sind ganz komische Sachen, die da zum Tragen kommen, wann das geht und wann nicht. Und wenn ich mir überlege, allein bei Unterleuten, da ging es von Juli C. ging es um, glaube ich, Windkraftanlagen oder andere Sachen. Was für kleine Konflikte es braucht, um große draus werden zu lassen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Buch das verhandelt. Und spannender ist doch diese Perspektive zu sagen, okay, wir sind im Dorf, wir kennen uns eigentlich alle, aber irgendwo eskaliert es dann trotzdem. Plus, und deswegen interessiert mich das Buch, ich habe irgendwo gelesen, das hat was von Lukas Rietschel. Und Lukas Rietschel hat das großartige Buch Mit der Faust in die Welt schlagen geschrieben. Lukas Rietschel stammt aus Ostsachsen und da spielt auch dieses Buch. Und ich mag diese Beobachtung unter dem Mikroskop einer Dorfgemeinde oder einer ländlichen Gesellschaft. Und finde das sehr spannend und mich interessiert. Es ist eine sehr junge Perspektive, muss man sagen. Der ist 32. wie er sowas beobachtet und wie er es dann schreibt.
Also ich glaube, ja, also ich muss das vielleicht zurücknehmen mit der Migrationsthematik, wenngleich in dem Roman, ich gucke hier gerade mal nebenher, jetzt bin ich doch mal in die Kritiken reingegangen, tatsächlich nachher auch der Nationalismus und völkische Ideologien eine Rolle spielen, aber es ist vermutlich eher eine Familiengeschichte, also die Familie des Jannis, eben in dieser merkwürdigen völkischen ideologisierten Gesellschaft um ihn drumherum.
Das geht doch alles miteinander
einher. Jetzt muss ich es ja doch lesen.
Es geht doch alles miteinander einher. Ja, ja. Und Alex, bitte lies es. Könnt ihr mir auch gut vorstellen, dass das ein Buch wäre für einen Podcast nächstes Jahr? Just saying. Weil es ist jetzt auch nicht so lang, 280 Seiten. Das könnte man mal machen.
Was ich gerade ganz spannend finde, ist, dass wir alle drei verschiedene Bücher auf der Shortlist haben, die uns interessieren, die wir vielleicht lesen. Und dass wir am Ende vielleicht sogar alle abdecken. Mal schauen. Weiter im Text, würde ich sagen. Und natürlich, jetzt habe ich wieder eine kleine kurze Frage an euch.
Ja, Fragen.
Ja, Wolf. Wovor hat man Angst beim Polykrates-Syndrom, welches auch den Titel des für den Deutschen Buchpreis nominierten Romans von Antonio Fiance 2014 darstellt? A. Polykrates-Syndrom.
Ja. Also viel und Herrschaft.
Ja, das wäre Kratos.
Kratos. Polykrates war, wenn es der Polykrates ist, ein griechischer Tyrann.
Ah, okay.
6. Jahrhundert vor Christus.
Ja, aber erzähl erstmal die Antwortmöglichkeiten. Ich glaube, Alex und ich, wir wissen es beide auf den ersten Blick nicht.
Ich wusste es auch nicht, keine Ahnung. Scheinbar. Vor der Erfüllung der eigentlichen Lebensaufgabe zu sterben. Also Angst vor der Erfüllung der eigentlichen Lebensaufgabe zu sterben. B. Berühmt zu werden für etwas, für das man sich eigentlich schämt. C. Zu viel Glück zu erleben, das dann in Unglück umschlägt. Oder D. Alle seine Lieben zu überleben.
Oh.
War nicht eine gute Frage. War irgendwie nice. Also vor der Erfüllung des eigentlichen Lebensaufgabe zu sterben, berühmt zu werden für etwas, für das man sich eigentlich schämt, zu viel Glück zu erleben, das dann in Unglück umschlägt oder alle seine Lieben zu überleben. Wäre so eine Günther Jauch 500.000-Euro-Frage oder so.
Also ich glaube, es hat mit dem Namen gar nichts zu tun, sondern mit dem Leben dieses Menschen.
Ja. Gut möglich, ja.
Und wie gesagt, ich gucke jetzt auch nicht nach. Es ist spannend finde ich D und B. Tatsächlich. Mhm. Lege mich jetzt auf. Also ich könnte mir das als Strafe der Götter vorstellen, dass all seine, also dass er quasi insoweit Glück hat, als dass er alles durchsteht, aber all seine Verwandten und alle, die ihm was wert sind, sterben vor ihm und er hat niemanden mehr, mit dem er es teilen kann. Deswegen sage ich D.
Okay, Alex?
Also ich gebe Max vollkommen recht, ich hätte jetzt auch auf D getippt, aber alle seine Lieben überleben, das ist ja eher sowas, was bezüglich der Hiobsbotschaft, der auch seine gesamte Familie verloren hat und er derjenige war, der einzeln weiterleben musste, nur damit Gott irgendwo dem Satan beweisen kann, dass der Hiob ein ganz Gläubiger ist. Also der hat sich ja auch eine göttliche Strafe, wenn man so möchte, in Anführungszeichen. Bei dem, was war das, Glück haben?
Zu viel Glück zu erleben, das dann in Unglück umschlägt.
Das hört sich an wie hier dieser eine König, der wollte, alles, was er anfasst, zu Gold wird.
Midas.
Midas, danke. Das wäre also auch das Midas-Syndrom dann wahrscheinlich. bei den anderen beiden, also ich schließe mich Max an. Max hat das genauso erklärt, wie ich mir das ausdenken würde.
Dem ist auch die Liebe.
Ja, die Familie überleben.
Es ist die Lieben überleben. Die Lieben überleben, ja. Es ist tatsächlich aber C, zu viel Glück erleben, das dann in Unglück umschlägt. Problem an der Sache ist, leider erklärt das Quiz nicht, was es damit auf sich hat. Und ich habe danach ein bisschen gegoogelt, dass der Name kam mir bekannt vor. Ich wusste eben ungefähr 6. Jahrhundert vor Christus. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es der Polykrates ist. Wenn man das Polykrates-Syndrom googelt, kommt man sehr häufig auf das Buch von Antonio Fiance. Aber ansonsten zu einem Wikipedia-Artikel zu Polykrates. Der war, wie gesagt, griechischer Tyrann, sehr wohlhabend. Ist am Ende kam er aber in finanzielle Schwierigkeiten und ist dann irgendwann auch gestorben. Aber das war jetzt nicht überdramatisch. Das war jetzt auch keine Geschichte, die jetzt so sonderlich neu war. Deswegen, die Herleitung habe ich leider so direkt nicht gefunden. Ich weiß nicht, Max, hast du jetzt auf die Schnelle Das fand ich etwas kryptisch und sehr, sehr schade, dass das leider nicht erklärt wurde, weil das wäre zum Beispiel eine Erklärung, die ich sehr gerne gehabt hätte. Das können wir vielleicht nächste Woche, wenn wir den Buchpreis besprochen haben, beziehungsweise den Buchpreis, den Gewinner besprechen und die Gewinnerin. Vielleicht können wir das noch nachreichen. Ich recherchiere nochmal. Ich versuche mich daran zu erinnern. Ich markiere mir das einfach gleich nochmal hier im Dokument. Mal schauen. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Titel auf der Shortlist, wenn ich mich richtig erinnere, zu Iris Wolf Lichtungen.
Max. Ja, ich habe mal wieder das große Glück. Iris Wolf stammt aus Rumänien, aus Siebenbürgen, aus dieser Gemeinde dort und ist noch gar nicht so lang als Autorin tätig. Spannend ist sie, und warum habe ich sie mir ausgewählt? Weil ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder vorvorletztes Jahr, ich bin mir nicht mehr sicher, meine Frau bekommt natürlich zu Weihnachten auch immer ein Buchgeschenk. Und weil ich mir nicht sicher war, was wäre denn mal cool und ich aber auch nichts nehmen wollte, was ich selber cool finde, sondern wirklich völlig frei, habe ich meine Buchhändlerin gefragt und die meinte hier, die Unschärfe der Welt, war übrigens auch auf der, war auch mal nominiert, von ihr, das ist eine gute Sache. Und das habe ich meiner Frau geschenkt und die meinte, ja, ist ein bisschen zu bitter für sie, also sie mag eher so ein bisschen Feelgood, aber ein gutes Buch. Und dementsprechend fand ich Iris Wolf als solches schon spannend. Plus, ich finde, die hat ganz tolle Romancover. Das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Um was geht's im Buch? Das Buch behandelt die Jugendfreundschaft zwischen Lev und Kato. Eigentlich haben die beiden gar nicht so viel miteinander zu tun, bis Lev sich verletzt und ins Krankenhaus muss. Und wie sollte es anders sein? Der Junge braucht ja irgendwoher die Hausaufgaben und die bringt ihm Kato. Und da entspinnt sich eine Freundschaft, die allerdings dann auf eine doch herbe Probe gestellt wird, weil Kato in das westliche Ausland flieht und flüchtet, um dort eben ja, zu leben. Und Lev sich an diese Zeit erinnert und versucht, ja, zurechtzukommen. So, wie soll ich, anders kann ich es ganz schlecht erklären, ich will ja auch noch nicht vorweggreifen. Wichtig ist, zentraler Punkt ist wirklich diese Freundschaft, die über viele Jahre hinweg beleuchtet wird und dass diese Geschichte rückwärts erzählt wird. Viel mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ich finde, das ist auch eines der spannenderen Bücher auf der Liste und eines von denen, die ich auch gerne lesen möchte. Und das ist auch nicht ganz so lang wie Clemens Meyers Buch, dementsprechend ist das mal schneller geschafft. Wahrscheinlich schenke ich es einfach meiner Frau. Ich hoffe, die hört die Folge nicht, das wäre schlecht. Aber ja, das ist für mich auch ein interessanter Text, mit dem ich mich gern beschäftigen möchte.
Dann jetzt Butter bei die Fische, meine Freunde. So kurz vor Ende. Wer gewinnt eurer Meinung nach dieses Jahr den Buchpreis? Welches der vorgestellten Bücher, welcher Titel ist für euch buchpreiswürdig, ohne sie jetzt gelesen zu haben? Das ist natürlich ein bisschen tricky.
Soll ich mal anfangen?
Ja, mach mal bitte. Ich habe auch also schon.
Nach dem, was ich jetzt von euch gehört habe, Clemens Meyer. Leg ich mich.
Die Projektoren?
Fest. Projektoren.
Okay.
Philipp?
Max?
Schade.
Okay. ich kann auch gerne. Markus Thielemann von Norden rollt ein Donner. Ich denke, das passt in die politische Situation gerade sehr gut rein. Wäre so ein Buch der Stunde gewissermaßen. Das könnte ein Grund sein, explizit dafür, dass es dieses Buch jetzt wird. Es könnte aber genauso auch der Grund sein dafür, dass es das nicht wird. Weil man sagt, es gibt gerade genügend Literatur, die sich damit beschäftigt, mit dem politischen Umbruch im Osten, pipapo, dass wir das nicht nehmen. Aber vielleicht ist das aber auch gerade die Begründung dafür.
Ich persönlich hoffe darauf, dass Alex recht hat. So ein Buch gehört prämiert. Schlicht und ergreifend, weil es aufgrund des Umfangs sowieso schwer haben wird auf dem Buchmarkt. Und ich finde, dieser Mut muss belohnt werden. Wenn ich die Jury mir angucke, wird es Hasenprosa. Es werden dann immer Bücher, mit denen ich nichts anfangen kann und dann ärgere ich mich. gab es in den vergangenen Jahren schon einige Male, wo ich gedacht habe, super Text, wird halt keine, also ja, du wirst eine bestimmte Randgruppe damit finden und politisch das entscheiden. Ich persönlich, und wie gesagt, Hoffnung habe ich gesagt, Anti-Hoffnung habe ich auch gesagt, mit was ich leben könnte, wäre Iris Wolf. Das würde ich wirklich sehr, sehr schätzen. Ich finde, die Frau hat es verdient. Nicht nur wegen dieses Buches, sondern auch wegen der Bücher davor und vor allem die Unschärfe der Welt. Dementsprechend sage ich jetzt Iris Wolf Lichtung, damit wir auch drei unterschiedliche Tipps haben.
Sehr gut. Dann werden wir nächste Woche, Montag ist die Verleihung, dann werden wir nächste Woche danach eine kurze Folge aufnehmen und mal schauen, wer von uns dreien recht hatte. Wenn überhaupt eins von den drei, vielleicht ist es ja auch eins der anderen drei Titel, einer der anderen drei Titel. Und man muss natürlich positiv sein, Tonio Schachinger hat es auch geschafft. Und zwar tatsächlich ein tolles Buch, es war super lesbar. Hin und wieder schaffen es auch solche Bücher natürlich in die Gewinnerriegen.
Aber da möchte ich Folgendes entgegnen. Ich gucke jetzt nur bis 2019, ne, die Preisträger.
Ja.
2019, Sascha Stanisic, Herkunft. Tolles Buch, gut lesbar, funktioniert. 2020, Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos, ein Buch als Epos geschrieben. Ja? Quasi nicht lesbar. 2021, Antje Ravik-Strobel, Blaue Frau, geht es um Gewalt gegen Frauen. Sehr metaphorisch, sehr lyrisch. Okay. 2022, Kim Del Horizont, wie auch immer, Blutbuch. Das war ja ein sehr politisches Buch, was auch, als es den Preis bekommen hat, wahnsinnig kritisch gelesen wurde, hauptsächlich wegen der Geschlechtsidentität der schreibenden Person, was ich völlig albern finde, mir völlig wurscht, welche Geschlechtsidentität jemand hat, wenn das Buch gut ist. Das Problem ist, ich habe die ersten 20 Seiten gelesen und gedacht, ey, das darf nicht euer Ernst sein. Also so einen Käse habe ich lange nicht gelesen. Weil ich wollte wirklich wissen, ne, ist es ein gutes Buch, ja oder nein? Und die ersten 20 Seiten haben mir gesagt, für mich nicht. Es kümmert sich viel zu sehr um eben genau das, Geschlechtsidentitäten, die von mir aus auch bei einer guten Geschichte passend sind, aber da fand ich es völlig unstimmig. Und dann kam wieder ein gutes Buch, nämlich Tonio Schachinger, Echtzeitalter, das man auch lesen konnte. Jetzt wird man mir natürlich gemeinerweise vorwerfen können, die beiden lesbaren Bücher sind von Männern, die drei, die ich jetzt negativ genannt habe, von Frauen. Das, wenn man das so sehen möchte, ich habe mich über Han Kang jetzt auch total gefreut. Ich glaube nur, dass es mal wieder Zeit wird für ein Buch, das nicht besonders gut lesbar ist. Und da kann doch der Deutsche Buchpreis dieser Sache alle Ehre machen.
Sehr etwas zynisch.
Muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich habe auch ganz viele Bücher auf diesen Listen, wo ich wirklich, die ich mir gekauft habe, in die ich reingelesen habe, man hätte es andersrum machen sollen, und festgestellt habe, was für ein Schrott. Wirklich Schrott. Und ich habe diesen Sommer meine Bücher hier geordnet und einige aussortiert, die aus meiner Sicht nicht tragbar sind. Und das sind zwei Bücher dabei, die es zumindest auf die Shortlist oder Longlist geschafft haben. Weil ich, als ich angefangen habe, gedacht habe, das kann nicht euer Ernst sein.
Meine Frage an dich, Max. Iris Wolf, Lichtungen, würdest du sagen, dass das mal wieder ein Buch wäre, was sich zu lesen lohnt?
Also, ich habe es natürlich selber nicht gelesen. Ja, ich weiß nur.
Meine Frage hat einen Hintergrund, kommen wir gleich dazu. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine.
Aber das, was ich bisher gehört habe, ich vertraue meiner Buchhändlerin und ich vertraue meiner Frau. Und das war zu einem anderen Buch. Aber der Stil ist wohl ähnlich. Und die Frau kann schreiben. Und ich fand die Grundidee der Handlung wirklich cool. Und spannend. Und wenn das jetzt auch noch gut erzählt ist, dann glaube ich, dass das ein wirklich tolles Buch sein kann. Das interessiert mich zumindest. Und dementsprechend, Alex, warum die Frage?
Ja, weil Iris Wolf sich in einem Punkt von den fünf anderen Shortlist-Autorinnen unterscheidet. Max hat das leider nicht gesagt, da musste ich jetzt mal ganz kurz gucken. Iris Wolf hat ihre literarische Ausbildung in Marburg genossen.
Die hat in dem Institut gearbeitet.
Alle anderen Autoren. Die da nicht auch studiert. Ist aber ganz unabhängig davon, weil alle anderen haben entweder am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert oder am Hildesheimer Literaturinstitut in Hildesheim. Und ich bilde mir ein, ich finde die Stelle bloß leider nicht. Irgendwo hatte ich auch gelesen, diese beiden Literaturinstitute sind Kaderschmieden. Jeder Autor, der es schafft, dort ranzukommen, dem, ich sag mal, ist ein gewisser Platz in den Feuilletons fast schon sicher. Dem ist ein gewisser Platz in den Buchhandlungen fast schon sicher.
Spannend.
Und da ist nämlich die Frage nach der Qualität. Ja, also wonach auch diese beiden Institute ausbilden, bilden die nach Masse aus oder bilden die nach Klasse aus? Und wenn jetzt Iris Wolf gewinnen wird, wäre das mal eine schöne Diskussion, und du das Buch vielleicht gelesen hast und sagst, okay, das ist sprachlich, das ist stilistisch, das ist handwerklich einfach mal top. Und dann sagst du, viele andere Autoren, die auf der Liste stehen oder in den letzten Jahren drauf standen, sind eben literarisch, stilistisch, handwerklich nicht so top. Dann wäre das mal ein weiterer Kritikpunkt eben auch an der Buchmesse, dass die vor allem, ich sag mal, Autoren aus diesen Kaderschmieden bevorzugen und nicht
Buchpreis. Das muss ich an der Stelle wirklich nochmal ganz deutlich machen. Von den drei Büchern, die ich gerade genannt habe, also sowohl Annette, ein Held in den Epos, ich fand die Auszeichnung sehr mutig, dass ein Buch, das als Epos geschrieben ist, diesen Preis bekommt. Und das ist sicherlich handwerklich top, aber eben nichts für die breite Masse. Antje Ravik-Strowe, ähnlich. Ne? Das sind alles keine, wenn ich das rein künstlerisch betrachte, sind das tolle Bücher. Aber eben nicht so gut lesbar, als dass sie in der Masse Spaß machen. Und da kommen wir wieder zu den Literaturinstituten, da können wir noch 100 Jahre drüber sprechen. Vor 100 Jahren, als die deutsche Literatur sicherlich am stärksten war, gab es diese Institute so nicht. Sondern man hatte Ideen und man hat geschrieben. Und was gut war, liest man noch heute. Ich würde von ganz vielen der Bücher, die in den letzten 20 Jahren, in den letzten 30 Jahren rausgekommen sind, sagen, die wird man in 100 Jahren nicht mehr lesen. Und die, die man lesen wird, die stehen nicht beim Deutschen Buchpreis auf der Longlist. Und darüber ließe sich jetzt treffend streiten, ob man Literatur studieren können sollte. Also von mir studiert alles, ist mir wirklich egal. Die Frage ist, kommen dadurch gute Bücher dabei rum? Oder kommen dabei Bücher rum, die sehr konstruiert sind.
Können wir gerne mal eine extra Folge dazu machen. Jetzt würde ich langsam das Ende einläuten, ja. Dieser wirklich tollen Folge. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Dankeschön. Das war echt ein großer Spaß. Bevor wir die Folge aber jetzt beenden, kommen wir noch zum versprochenen Gewinnspiel. Wir freuen uns gemeinsam mit dem Riva Verlag zwei Pakete mit je einem Buch, Deutscher Buchpreis Unnützes Wissen, einem Quiz, Deutscher Buchpreis Das Quiz und einem Adventskalender zu verlosen. Dazu gibt es auf Instagram nochmal einen extra Post. Aber all diejenigen unter euch, die Social Media nicht nutzen, möchten wir nicht ausschließen. Das bedeutet, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt uns einfach eine E-Mail mit eurem Namen und eurem diesjährigen Buchhighlight der Longlist an frontispitz@googlemail.com schicken. Einsendeschluss ist der 24.10. Das ist in 2 Wochen, wenn ich mich ganz richtig verguckt habe. Genau, der 24.10. Dann machen wir sozusagen den Sack zu, dann sind die Produkte alle erschienen und dann benachrichtigen wir den Gewinner oder die Gewinnerin beziehungsweise die Gewinner. Je nachdem, auf welchem Weg ihr uns kontaktiert habt. Und dann würden wir auch nochmal Namen und Adresse abfragen, damit euch die Pakete zugeschickt werden können.
Schreibst du die Mailadresse nochmal in unsere Shownotes?
Das kann ich machen, das ist eine gute Idee. In die Shownotes kommt die Mailadresse rein, dann könnt ihr die auch nochmal abtippen, dass ihr auch Frontispitz richtig schreibt. sonst kommt das nämlich bei uns nicht an. Ja, dementsprechend, es war mir ein äußeres, inneres Vergnügen. Ja, bleibt gesund.
Mir auch übrigens.
Freut
auch.
Euch auf die Preisverleihung.
Ich glaube, ich habe mich mit meinen Ausführungen wieder tief in die Scheiße geritten, aber ansonsten.
Das ist schon okay. Kommt, eine Trivia noch zum Abschluss. Bevor der Autor von Das Geschäftsjahr 1968-69, übrigens ein toller Titel, klingt stinklangweilig, Bernd Kalou seine ersten Schreibversuche unternahm, versorgte er unter anderem Diskotheken mit Stroboskopanlagen, was er auch zum Thema des Romans machte. So, wisst ihr das auch noch und geht nicht dumm ins Bett.
Alex, um deine Frage noch zu beantworten, nein, du bist nicht gemutet.
alles gut.
Du bist nicht gemutet und ich habe dich gehört. Ich wollte nur Philipp jetzt nicht noch stören. Am Montag wird der Preisträger oder die Preisträgerin bekannt gegeben und das ist
14.10.
der 14.10. Ich drücke allen 6 Nominierten die Daumen, manchen mehr, manchen weniger. Und ja, es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich merke immer wieder, sobald ich losgelassen werde, habe ich Meinungen und...
Das ist ja auch okay, das macht Spaß. Ja. So, ich muss jetzt noch eine Torte verzieren. Ich wünsche euch was.
Ebenso.
Schlaft gut. Lest was Alle Schönes. Mann. Bleibt gesund.
Alle Frauen.
Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Bis dahin.
Tschüssikowski. Ciao.